time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Yo, eure All-Ball-Podcast-Crew meldet sich zurück mit einer neuen Folge. Wie immer yes, an den Mikrofonen sir. Ist zum einen der Phil.
Hallihallo.
Und ich bin auch mit dabei, ich bin der Rob. Und ja, wie letzte Woche schon, sind wir momentan in einer Phase, in der es ein wenig, ja, bis gar keine Bewegung in der NBA gibt. Also die Free Agents, die wechseln wollten, haben das getan. Diejenigen, die bei ihren Vereinen bleiben wollten, haben verlängert. Die Namen haben wir ja letzte Woche schon genannt. Es sind noch zwei Namen dazugekommen, zwei populäre Namen, die wollten wir jetzt auch noch schnell nennen, bevor wir mit unserem Hauptthema anfangen. Und das ist zum einen Bradley Beal, der jetzt nach seinem Buyout von den Phoenix Suns bei den Clippers unterschrieben hat. Das heißt, die Clippers werden nächste Saison mit einer Starting Five auflaufen, in der James Harden, Bradley Beal und Kawhi Leonard sind. Mhm. Und damit sind sie die Favoriten für die Meisterschaft 2018.
So ungefähr. Ja, so ungefähr, ja.
Also, Mai.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde bei dem, nur kurz dazu, also bei dem Bradley Beal-Move, ich habe es ja auch zu dir gesagt, hey, der hat quasi 30 geaveraged so. Ist aber natürlich ein paar Jahre her und gleichzeitig war es halt bei den Wizards, die in der Zeit ja quasi um die rote Laterne gespielt haben, also die eigentlich nur zum Spaß überhaupt mit dabei waren, ohne Ambitionen so. Und ich finde es immer krass, dass dann aber, und wie du sagst, 2018 ein Meisterschaftsfavorit, dass die Teams und die General Manager und so trotzdem irgendwie da in der Vergangenheit hängen und anscheinend wegignorieren, was Bradley Beal zum Beispiel bei den Phoenix Suns gemacht hat. Mhm. Weil im Endeffekt war er da ja nicht vorhanden. Also sowohl in Sachen Anzahl der Spiele, als auch dann wirklich, wenn er fit war, hat er, natürlich ist das ein sehr guter Basketballspieler, um Gottes Willen, aber er hat ja nicht ansatzweise das geliefert, was er halt bei Washington gemacht hat. Und dementsprechend, also ich meine, immerhin haben sie nach einem Buyout für quasi kleines Geld verpflichtet. Aber egal, ob der jetzt also viel oder wenig verdient, wird er ja nicht sagen, ja gut, ich bin Sixth Man oder so. Also nee. Der hat ja schon die Ambition, irgendwie da so einen auf Big Three zu machen mit den anderen beiden. Ja, weiß ich nicht. Ist glaube ich, eine Wundertüte mit großer Tendenz oder mit großem Potenzial zu scheitern, würde ich meinen.
Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, das hat große Chancen, Phoenix 2.0 zu werden.
Ja, voll safe.
Also einfach, weil es nur einen Ball gibt und James Harden ist jetzt auch nicht für den schlausten Basketball auf der Welt bekannt.
Ja, ist ja fast, sind die gleichen Zutaten mehr oder weniger.
Richtig, so, genau. Ja. Deswegen, mei. Ich glaube einfach, er wollte aus Phoenix weg, weil Phoenix halt nicht geil ist und Los Angeles, geil. Und deswegen, mei. Ja. Gut. Der andere Name ist Dame Lillard, der sich ja die Achillessehne gerissen hat bei den Milwaukee Bucks. Und da jetzt auch einen Buyout bekommen hat und zurück nach Portland geht für 3 Jahre und 42 Millionen. Also back to the roots für Dame Lillard.
Safe.
Ich finde eine schöne Story, weil er irgendwie auf jeden Fall jetzt dort retiren kann.
Ja.
Dame Lillard ist 35.
Safe, ja.
Eine Saison wird er wahrscheinlich aussetzen müssen jetzt wegen der Verletzung. Ja, wenn sein Vertrag ausläuft, dann wird er 38, 39 sein. Und ja, also die Blazers haben ja jetzt keine Meisterschaftsambitionen. Nee. Deswegen ist da jetzt, glaube ich, auch der Druck nicht besonders groß. Er kann halt das machen, was er schon immer gemacht hat und ist dabei zu Hause, ist nah bei seiner Familie, bei seinen Kindern.
Ja.
Also Happy End, glaube ich.
Genau, also ich finde auch, es geht so in Richtung Feel-Good-Story. Blazers im Rebuild-Mode. Also, wie du sagst, keine großen Ambitionen jetzt irgendwie direkt Leistung zu bringen. Ich glaube, die sind am Wachsen, haben einen guten Roster voll junger Spieler. Mhm. Deswegen, also für ihn cool. Auf der anderen Seite sieht es jetzt halt irgendwie noch blöder aus mit seinem Milwaukee-Abenteuer. Das war irgendwie so eine kurze Umleitung, die er nicht hätte nehmen brauchen. Natürlich war das nicht geplant, dass er sich verletzt, um Gottes Willen. Aber ja, war jetzt irgendwie dann nicht ganz so geil, würde ich sagen. Und jetzt geht er halt dahin zurück, wo er vorher ja wirklich krass performt hat, krass dominiert hat, wo er der eindeutige Alpha war. Das war ganz klar sein Team. Da ist er jetzt wieder. Wird im ersten Jahr, wie du sagst, wahrscheinlich gar nicht spielen oder wenn, dann vielleicht so ganz knapp am Ende noch so ein bisschen. Und für ihn aber halt überkrass. 42-3 klingt nach, hey, ich verzichte auf Geld. Aber er kriegt halt so viel noch von Milwaukee bezahlt, ja, weil er bei denen halt noch einen krassen Vertrag abgeschlossen hatte, dass er im Endeffekt 210-3 hat. Also ja, das kann man heißt, machen. Er kriegt halt einfach 70 Millionen im Jahr, wobei er das erste halt komplett aussetzt. Also ist natürlich ein schöner Lebensabend eines Basketballers, so ein schöner Weg in die Basketballrente, sagen wir es so.
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wollte er nach Milwaukee, weil das war ja ein Trade. Und hat er den verlangt und war seine Destination Milwaukee oder war das dann praktisch gegen seinen Willen? Oder beziehungsweise er hat es dann akzeptiert?
Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, er wollte, aber das war doch dann also gleichzeitig auf dem privaten Level irgendwie mit Scheidungen und so. Also ich glaube, da war im Privatleben einiges gerade im Argen. Und dementsprechend war es dann, ich glaube, vom Timing her beschissen, was Privatleben angeht und dann halt so, wie du sagst, jetzt ist er dann zurück bei seinen Kindern, dann halt so mit, okay, die Kids sind da, ich bin da und Ding und dann, also ich war noch nie in Milwaukee, ich habe da jetzt nicht das beste Bild davon, aber ja, das war dann halt, glaube ich, so ein bisschen, ja, wie gesagt, im Endeffekt war es jetzt für ein Arsch, sagen wir es, wie es ist, weil er hat halt keine Championship geholt, also es hat mit ihm und Giannis am Anfang auch überhaupt nicht funktioniert, erinnere dich an die ganze Coach-Misere, die die Bucks in der Zeit jetzt hatten, mit Budenholzer gefeuert und Doc Rivers und tralala. Also ja, das hätte nicht sein müssen. Ich sage jetzt nicht, es ist ein Schandfleck auf seiner Karriere, aber es ist halt so ein bisschen, ja, war ein bisschen für die Katze.
Ja, damit haben wir es eigentlich auch schon, was die aktuellen Nachrichten aus der NBA angeht. Kurzes Spiel. Wir haben es ja gerade schon angedeutet, zurzeit ist nicht so viel los und was machen wir denn so, wenn wenig in Sachen Basketball los ist? Und ich glaube, das gilt für uns beide. Wir gehen oft ins Kino und streamen recht viel.
Yes.
Und deswegen haben wir uns gedacht, für diese Episode nehmen wir uns mal das Thema Film zur Brust und dachten uns, wir schauen uns mal an, welche Charaktere es in der Filmgeschichte gab, die Basketball gespielt haben oder die Basketballspieler dargestellt haben. Und dann draften wir mal jeweils ein Team oder unsere Teams, yes, du und ich, abwechselnd. Und schauen, wer dann noch übrig bleibt, beziehungsweise schauen dann, wie unsere Teams dann gegeneinander abschneiden.
Ja. Genau. Und also wir geben natürlich auch zu jedem Spieler so ein bisschen Kontext, auch zu den Filmen. Man kann natürlich jetzt, glaube ich, nicht davon ausgehen, also auch wenn man googelt, was es an Basketballfilmen gibt, ist natürlich eine ganze Menge. Da gibt es richtig gute, da gibt es brutal trashige Dinger. Und wir versuchen jetzt eben auch schon so, also zum einen, es ist glaube ich so ein bisschen für die 90s-Nerds, weil ich glaube, das meiste wird schon aus der Ecke kommen. Zum anderen halt auch, glaube ich, ganz interessant, was es für Filme gibt. Ey, und wenn ihr einen hört, den ihr noch nicht gesehen habt, also ich glaube, ich nehme jetzt nur Charaktere aus Filmen, die ich auch empfehlen kann. Also ich würde jetzt nicht irgendwie einen nehmen, wo ich sage, das war der größte Trash, aber da gibt es den einen Dude, der von der Dreierlinie dankt oder so. Und gleichzeitig, und da hatten wir ja heute so ein bisschen die Diskussion, wie bauen wir das auf? Gleichzeitig sind wir, glaube ich, uns einig, dass wir da jetzt nicht irgendwie einen von den Monstars nehmen oder Bugs Bunny oder so, sondern halt wirklich schon, ich möchte, Menschen. Im Endeffekt ernste Filme, also Menschen, Menschen auf jeden Fall. Und halt eher so, also was heißt ernste Filme, aber halt Filme, die so ein bisschen an der Realität dran sind. Also nicht so die, dreifacher Salto irgendwas Action, sondern schon halt einfach, ich meine, es ist immer noch Hollywood, so wirklich real ist es da nie, aber genau, in so eine Richtung geht's, glaube ich.
Genau, und man muss auch sagen, wir draften die Charaktere, müssen wir betonen. Wir draften nicht die Schauspieler oder wie gut die im richtigen Leben Basketball spielen können. Wir draften die Charaktere und machen einfach ein cooles Team. Oder? Also, es geht jetzt nicht darum, das Team würde NBA-Champion werden oder so.
Genau.
Genau. Und ich muss auch dazu sagen, weil das wollte ich auch noch erklären, ich habe da am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil ich da so ein bisschen mein Hirn ausschalten musste, weil ich Basketballfilme tatsächlich immer nur so schaue, so von wegen, ist die Action realitätsnah? Ne, ist das eine gute Action? Und mich wird's schon stören, also mich stört schon, wenn ich in irgendeinem Basketballfilm sehe, der und der soll super gut spielen und ich sehe, dass der nur nach rechts ziehen kann. Der kann nie mit seiner linken Hand spielen. Und dann bin ich eigentlich schon raus. Der Film, Phil hat mich überzeugt. Wir draften die Charaktere. Genau. Im Film werden die ja teilweise gedoubelt und im Film können die alles und so draften wir die, weil der ja vielleicht ein cooler Typ ist und so weiter. Jetzt nicht, weil der mit beiden Händen dribbeln kann oder so.
Genau. Ja, und ich meine, also für alle, die uns schon länger zuhören, genau das Thema, das du jetzt beschreibst, hatten wir ja schon, als wir White Man Can Jump analysiert haben, beziehungsweise die Neuauflage mit dem Original verglichen haben uns da ja eben ganz gravierende Fehler auf Basketball-Level direkt aufgefallen sind, was natürlich bei einem Basketballfilm ja von der Größenordnung ein absolutes No-Go natürlich ist, dass du da jemanden hast, wo du aus Basketball-Sicht sagst, ja okay, shit, sieht nicht so rund aus, was der da macht. Ich meine, ich habe da, glaube ich, jetzt schon auf meiner Liste, also schauen wir mal, was wir jetzt zusammen draften. Also es sind jetzt nicht nur die glatt gebügelsten super
Ich habe auch wilde Sachen dabei.
Ich glaube, es geht insgesamt um so ein Gesamtpaket von, was können die basketballerisch, was stellen die da und so weiter. Weil im Endeffekt ist es also eigentlich so, wie wenn wir jetzt sagen, wer ist stärker, Hulk oder Superman oder keine Ahnung, Edward Norton als Hulk, naja, ich weiß nicht, kaufe ich ihm nicht ab. Also so wollen wir das jetzt nicht machen, sondern wir bleiben jetzt dabei. Es sind die Rollen, weil sonst hätten wir automatisch halt quasi geguckt, welche NBA-Spieler haben bisher in Filmen mitgespielt und dann hätten wir unsere Starting Five natürlich schnell beisammen gehabt.
Ja.
Genau. Ja. Also NBA-Spieler sind nicht verboten, ja.
Ich wollte gerade sagen, dann wird es ein kurzer Draft, weil so viele Spiele habe ich jetzt nicht. Ja. Aber okay, dann wer hat den ersten Pick?
Das kann ich dir überlassen gerne.
Okay, sehr gut. Vielen Dank.
Ja.
Okay, dann pick ich mit meinem Number One Overall Pick für meine Starting Five zuerst den Shooting Guard.
Okay.
Und das muss halt Michael Jordan sein aus Space Jam 1996. Okay. Ich glaube, zu dem Film muss ich jetzt nicht viel sagen. Jeder Basketballer hat den gesehen. Wenn ich mir unsere Age-Demographic anschaue aus unserem Podcast, dann sind die meisten zwischen 35 und 44, dann hat den auch jeder gesehen. Also ein absoluter Must-See-Film für Basketballfans und Michael Jordan in seiner Blüte der Karriere, absolute Bestleistung aus den 90ern und deswegen ist das mein Number One Pick.
Oh ja. Aber man kann dann auch den Arm stretchen, gell?
Ich würde darauf verzichten dann.
Okay, okay.
Auf das Feature würde ich verzichten.
Okay. Also wie gesagt, ich habe auf meiner Liste jetzt nicht so viele NBA-Spieler. Ich habe mehr Schauspieler, aber dann starte ich natürlich vorsichtshalber auch mit einem NBA-Spieler. Oh, und passenderweise an seinem Geburtstag muss es sein. Okay. Ich habe heute auch extra das Jersey hier an. Penny Hardaway wird heute 54. Und Penny Hardaway, wir hatten die Story neulich schon mal angerissen, in einem legendären Basketballfilm aus den 90ern, Blue Chips, bevor Penny in der NBA war. Blue Chips zusammen mit Shaq tatsächlich, gecoacht von Nick Nolte, haben sich Shaq und Penny quasi bei den Dreharbeiten kennengelernt. Da war Shaq dann klar, er braucht ihn als Point Guard und genau die Position hat er ja seine NBA-Karriere übergespielt und genauso auch im Film. Der athletische Point Guard, jung und wild, Butch McRae. Der wildeste Name, den sie sich für Penny Hardaway hätten einfallen lassen. Ja, also so genau das Gegenteil von seinem Namen, den er ja, also Penny, sowas, was auch seine Oma ihm, glaube ich, gegeben hat. als Spitzname, weil er auch irgendwie so ein, sie hat ihn, glaube ich, auch immer als hübsch und so. Und der Name Butch ist natürlich so das Gegenteil davon. Aber Butch McRae, Penny Metzger. Hardaway, der Metzger aus Blue Chips. Bei mir mein erster Pick auf Position 1, also auf der Point Guard Position. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch an. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der irgendwo zu streamen ist oder ob
ich habe geschaut, leider nicht. Leider nicht.
Ist aktuell extra zu zahlen, ja. Aber ist, also wenn der für 4 Euro auf Amazon oder so ist, die 4 Euro sind es wert, auf jeden Fall. Also richtig, richtig geiler Film. Also hat mir übel getaugt. Klar, Penny und Shaq war schon, also hat er direkt einen guten Start gehabt, sag ich mal so. Aber es ist halt, also es ist auch ein guter Film. Also es ist ein ernster Film, ist kein so ein Kitsch, ja, Klamauk, sondern nee, wirklich halt so ein richtig, richtig ernster Sportfilm mit viel Pathos. Kann ich wirklich empfehlen.
Ja, lass kurz darauf eingehen, worum es da geht, weil mein nächster Pick ist nämlich auch aus Blue Chips.
Okay.
Und das ist Neon Bordeaux.
Yes.
Gespielt von Shaquille O'Neal aus demselben Film, Blue Chips, 1994. Worum geht es in dem Film? Es geht eigentlich, grob gesagt, um das Recruiting von Talenten fürs College. Also Nick Nolte spielt einen College-Coach, der versucht, eine neue Mannschaft zusammenzustellen und praktisch im ganzen Land nach Talenten sucht. Und dieser Butch McRae, den der Phil gedraftet hat, der ist in Chicago ein großes Talent. Und der Neon Bordeaux, den ich jetzt picke, der ist so im absoluten Niemandsland, ich glaube Mississippi oder Louisiana irgendwo.
Louisiana, glaube ich, ja.
Genau. Ja, genau. Also er passt ja auch zu Shaq, Louisiana. Ja, so mitten da in der Pampa, wo sie mit so einem Boot hinfahren müssen, dann über die Gleise laufen müssen und dann spielt er in so einer abgefuckten Halle und durchgeschwitzt. Es ist so ein improvisiertes
Wie so eine Underground-Liga auch irgendwie.
Genau, es ist so eine Underground-Liga.
Sieht aus wie bei Fight Club, so irgendwie.
Ja, ja, so, es hat voll Fight Club-Vibes. Genau, so. Ja. Shaq natürlich noch absolut hoch, also sieht aus wie durchtrainiert.
Ja.
Also so dünn oder so athletisch hat man ihn, glaube ich, danach nie wieder gesehen. Also er ist in absoluter Topform, dankt alles weg in dem Film. Und Nick Nolte schaut ihn sich 2 Sekunden an, den Shaq, und weiß, den will ich unbedingt haben.
Ja.
Und da sage ich genau dasselbe für mein Team, den will ich unbedingt haben und drafte Neon Bordeaux auf Center,
also quasi
für meine
Starting Five. Rookie Shaq. So.
Ja.
Ja, genau. Okay. Ja gut, das wird jetzt, da habe ich mich drauf verlassen, dass ich den irgendwie noch bekommen kann.
Ja, du wirst nicht Penny und Shaq bekommen. Also,
ja gut,
bitte.
Aber es wird auf Center dann jetzt schwierig. Also ich glaube, da muss ich mal überlegen. Das wird eventuell Small Ball. Okay, ja gut, dann mache ich weiter und bleib auf den... Nee, ich nehme den Small Forward, tatsächlich einer meiner Lieblings-Basketball-Filme. Den Schauspieler kennt man beim Namen nicht, Rob Brown. Der Film Finding Forrester mit Sean Connery.
Ja.
Er spielt Jamal Wallace. Super interessanter Film, weil es nicht der klassische Basketballfilm ist, sondern es ist so eine Mischung. Also Basketball spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es geht quasi um einen jungen Schwarzen, der ja quasi, also so klischeemäßig aus nicht der besten Nachbarschaft kommt und so, und ich glaube auch alleinerziehende Mutter und beziehungsweise, oder ist die Mutter sogar gestorben, das bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber es ist von der Family her, nee, die Mutter gibt's noch, genau, aber es ist alles so ein bisschen chaotisch, und er ist super smart, also ein sehr intelligenter, also fast hochbegabter, vor allem in Sachen Literatur. Also er liest viel, er schreibt selbst auch und kommt dann irgendwie durch irgendeinen Wettbewerb oder sowas, kommt er auf so eine Privat-Elite-Schule. Und da fließt dann das so ein bisschen zusammen mit seiner quasi, ich bin aus der Hood und ich kann, also klischee-mäßig, kann natürlich Basketball spielen. Nee, er war der beste Spieler bei seiner vorherigen Schule und kommt dann auf die andere Schule, genau, und ist dann da im Basketballteam. Und gleichzeitig ist er aber anders, als es normal bei so Stipendium oder ja, Sportstipendien ist. Dieses Klischee, ja cool, der kann halt nur zocken und Schule ist wurscht, sondern er blüht da dann auch auf und fährt quasi zweigleisig. Also es ist dann, und deswegen macht es den Film so interessant, es ist dieser Mix aus Basketball und Literatur, beziehungsweise in dem Fall, also ich glaube, Poesie sogar.
Ja.
Und Finding Forrester, weil ein sogenannter, ein Schriftsteller, der nur ein Werk in seinem Leben veröffentlicht hat und dann in der Versenkung verschwunden ist, William Forrester, gespielt von Sean Connery, wird dann quasi so sein Ziehvater, beziehungsweise nimmt sich ihm an und ist halt so eine ähnliche wie bei Gran Torino oder so eine Story mit diesem, so ein Angry White Man, so ein Alter, der so ein Grandler, wird man hier in München, glaube ich, sagen, und der dann aber ihm irgendwie doch seine Tür aufmacht. Also es ist irgendwie schon ein Feel-Good-Movie, aber es ist schon auch intensiv, würde ich sagen. Und ihn würde ich auf Small Forward stellen, Jamal Wallace. Krasser Zocker im Film. Ich glaube, der Typ kann auch, also ich würde auch sagen, er kann Basketball spielen. Natürlich ist er kein NBA-Star, aber seine Rolle im Film, er ist ein klassischer Go-To-Guy. Und ja, bringt diese doch sehr weiße Elite-Schule dann relativ weit, ohne jetzt da zu spoilern. Und genau, deswegen Jamal Wallace, Brain und Basketball-Power in einem, ist mein Small Forward.
Sehr guter Film. Es ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme. Kurze kleine Geschichte nebendran. Aus dem Film habe ich gelernt, wofür das BMW-Logo steht.
Ah, stimmt.
Ne, da ist diese, da ist ein sehr interessanter kleiner so ein kleiner Ausflug quasi in History, weil so ein reicher Schnösel White Guy glaubt ihm irgendwie vormachen zu müssen, hey, du hast keine Ahnung, wofür dein Auto steht, wofür mein Auto steht und was das ist und so von wegen, du Junge aus der Hood, kannst dir eh dieses Auto nicht leisten und hast ja keine Ahnung, was das ist, und er gibt ihm halt voll. Von wegen History und wo es herkommt, womit BMW zuerst, wofür BMW zuerst Motoren gebaut hat und so weiter und wofür das Logo steht, das Blau-Weiße und so weiter. Also so,
sehr nice.
Ja. Sehr, sehr, sehr nice. Mein nächster Pick mache ich auch Small Forward.
Mhm.
Und zwar, ich meine, ich habe schon Michael Jordan auf Shooting Guard. Mein Small Forward ist aus dem Film, beziehungsweise mein Small Forward heißt Kermit Wiltz und ist aus dem Film Hustle.
Mhm.
2022, gespielt von Anthony Edwards.
Ja.
Das war praktisch zu der Zeit, muss ich sagen, wo Anthony Edwards als NBA-Spieler noch nicht so auf meinem Radar war. Er war zwar schon in der Liga, aber für mich war es so, ich meine, Minnesota wurde halt nicht viel gezeigt. Und selbst wenn es gezeigt wurde, habe ich mir Minnesota nicht unbedingt angeschaut. Deswegen war das so das erste Mal, dass ich so auf Anthony Edwards nicht nur als Spieler, sondern auch als Person gestoßen bin. Zuerst mal gesehen, wie der aussieht. Und die Moves, die er im Film macht, obwohl natürlich alles in dem Film geschnitten sein kann und so weiter, das ist schon, wo du dir sagst, selbst wenn du ihn nicht gekannt hättest und nicht gewusst hättest, dass er NBA-Spieler ist, hättest du gedacht, das ist, glaube ich, kein Schauspieler. Ich glaube, der spielt wirklich Basketball, ja? Weil es so klar ist, wenn du ihn siehst. Und deswegen nehme ich ihn als meinen Small Forward, Kermit Wiltz, Anthony Edwards, Hustle 2022.
Okay, es wäre auch eine Schande, wenn ein Spieler von dem Format aussehen würde, als könnte er kein Basketball spielen, wenn er in dem Film mitspielt, aber Anthony Edwards, ja gut, ich glaube, dann hast du nach deinen drei Picks jetzt eh schon gewonnen, wenn wir die gegeneinander auflaufen lassen würden, aber was hatte ich jetzt? Point Guard und Small Forward, dann
Wer war dein Point? Achso, ja.
Penny. Ja, genau. Okay. Und dann nehme ich als Shooting Guard aus einem Film, der, den ich gern mal wieder anschauen würde. Das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Da war ich, glaube ich, auf jeden Fall noch in der Schule. Celtic Pride heißt der. Und da, der ist mir heute, also den hatte ich quasi vergessen. Und als ich heute so ein bisschen überlegt habe und dann auch nochmal gegoogelt habe, was gab es in den letzten 20 Jahren für Basketballfilme, dachte ich so, alter Scheiße, ja, den Film, den habe ich ja auch gesehen. Das ist auch so eine absurde Story. Und genau, Celtic Pride in der Hauptrolle Damon Wayans, den viele von What's Up Dad oder Immer Ärger mit Major Payne kennen wahrscheinlich. Also einer aus der Wayans ja, Dynastie, kann man sagen. Also die Hollywood-Familie vom anderen Stern spielt einen Starspieler namens Lewis Scott, der so stark ist, dass, und er spielt bei den Utah Jazz, wo er, also auch komisch, dass die Utah Jazz genommen haben als Team tatsächlich. Er spielt bei den Utah Jazz und im Film sind die Jazz der Finalgegner der Celtics. Und Celtic Pride, weil der Stolz der Celtics-Fans so groß ist, dass er ihn, Lewis Scott, jetzt nicht mit Utah hier ankommen lassen und die Meisterschaft gewinnen lassen. Da ist der Stolz zu groß. Also gibt es zwei Celtics-Fans, so ganz durchgeknallte, die ihn entführen. Und ja, wie es halt in einem Film dann so ist. Also ich glaube, wenn sowas in der Realität passieren würde, dann würden die Finals auch nicht weitergehen. Aber wie es halt in einem Film so ist, wird trotzdem weitergespielt. Und ich glaube, er kehrt dann irgendwie zu Spiel 7 zurück oder so. Also ich will jetzt auch, ich habe es nicht 100% im Kopf, weil ich will auch ungern spoilern, wie der Film ausgeht. Auf jeden Fall Damon Wayans als, naja, es kommt schon ein bisschen so MJ-mäßig rüber, die Rolle, nur dass er halt bei den Jazz spielt. Also deswegen würde ich ihn auf Shooting Guard aufstellen. In dem Film Celtic Pride, der mir, ja, quasi fast aus dem Gedächtnis verschwunden war. Aber als ich dann heute das Bild wieder gesehen habe, dachte ich mir, okay, komplett verrückter Film, den packe ich damit rein.
Ich finde es so interessant, dass sie, also ich meine, wenn sie die Utah Jazz als Team gewählt haben, dann heißt das ja praktisch, dass sie NBA-Lizenz hatten und sie hätten sich, glaube ich, jedes Team dann aussuchen können. Warum sich die Utah Jazz ausgesucht haben?
Komplett, also macht gar keinen Sinn. Also ist ein Film aus den 90ern, also nur so, es ist auch nicht die Utah Jazz-Zeit mit dem Mountain-Jersey, sondern das davor. Also wirklich 94, 95, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das heißt, Celtic Pride würde ja naheliegen, nehmen die Lakers, weil die Bulls machen ja auch keinen Sinn, obwohl die damals das Team der Stunde waren. Aber,
aber Lakers wäre so naheliegend gewesen.
Genau, und dann haben sie immerhin lila-gelb quasi als Gegner, also so mehr oder weniger, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, wie das zustande kam. Das habe ich mich heute dann auch nochmal gefragt, wie sie ja auf die Utah Jazz kamen und dann auch mit einem ja MJ-mäßigen Hauptdarsteller, so glatzköpfig, Scorer, Shooting Guard, so weiß ich nicht. Aber ja, war auf jeden Fall ein absurder Film, so wie ich es noch im Kopf habe. Weiß jetzt nicht, ob er, also wahrscheinlich ist es so ein Film, wenn ich den heute schaue, denke ich so, okay, 4 von 10. Aber auf jeden Fall eine strange Story, aber fand ich cool. War, und er war halt eben, also deswegen pick ich ihn, er war halt eben als Rolle so gut, dass sie ihn entführen mussten, um eine Chance auf den Finalsieg zu haben. Dementsprechend war er halt schon ein Powerplayer, würde ich sagen.
Sehr gut. Power Forward nehme ich Shep von Above the Rim, gespielt von Leon. Wobei ich nicht weiß, ob der Mann einen Nachnamen hat, aber er steht bei IMDb halt als Leon drin. Above the Rim, eigentlich ein Basketball-Klassiker aus den 90ern, unter anderem mit Tupac, wo es viel um, ja, Tupac ist halt ein Drogendealer, also es ist schon sehr, sehr streetmäßig, der ganze Film, und es geht halt darum, dass ein junger Spieler namens, also der Spieler heißt, der Schauspieler heißt Dwayne Martin und ist halt ein riesiges Talent. Und der hatte mal einen Bruder, der irgendwie verschwunden ist. Und Shep ist dieser Bruder. Dieser mystische Bruder, der seine Highschool, glaube ich, zur Meisterschaft geführt hat und dann verschwunden ist. Ja. Und dann reden alle über den. Und dann am Schluss siehst du ihn dann und er spielt dann ein bisschen. Und dann denkst du, Alter, geil.
Genau.
Also das ist so ein Typ, der kam komplett aus dem Off. Eigentlich nur waren so Legenden bekannt um ihn. Und die Leute haben so getuschelt, oh, kommt der jemals zurück? Und dann... Ja, am Schluss ist er wieder da gewesen und hat halt aufgeräumt bei diesem Streetball-Turnier, ohne jetzt zu spoilern. Und ja, das ist mein Power-Forward.
Yes, gute Wahl. Weil du sagst, der Film geht auch wieder mehr um Drogendealen und so. Das ist ja schon was, also so eine, naja, ich würde jetzt nicht sagen, zieht sich wie ein roter Faden durch. Es sind ja auch viele Filme, die dann irgendwie so in diese College-Richtung oder Highschool-Richtung gehen. Aber schon interessant, vor allem bei diesen 90s-Movies dann, dass diese Parallele und so wie es halt auch dann doch in der Realität war, also dass das so ein bisschen Hand in Hand geht mit aus der Hood, Kriminalität, Weg nach draußen, das wiederholt sich ja oft. Also wir haben ja da Coach Carter und sowas, wir haben ja immer diesen, ja, dieses Tauziehen um die Spieler auch. Schaffen sie es jetzt, den richtigen Weg einzuschlagen oder werden sie doch, ist es doch zu verlockend, quasi diese, ja, das schnelle Geld mit Drogen und Gang und keine Ahnung was zu machen. Mhm. Finde ich schon interessant, dass es anscheinend, ja, gut, also zum einen gibt es natürlich viele Stories im echten Leben, die genauso waren, aber dass es natürlich irgendwie eine Formel ist, die bei Filmen offensichtlich funktioniert. So, finde ich crazy.
Ja. Ich meine, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass so viele Basketballfilme in den 90ern entstanden sind, weil ich glaube, das hat halt natürlich auch was mit der globalen Basketballwelle zu tun, die über die ganze Welt geschwappt ist und die ja durchs Dream Team ausgelöst worden ist. Ja. Deswegen umso erstaunlicher, dass das Dream Team nicht nur auf einem Basketball- und sportlichen Level so viel erreicht hat und in Sachen Fandom und dass so viele Leute der NBA gefolgt sind, sondern halt auch in Hollywood, dass sich Hollywood gesagt hat, hey, wir brauchen mehr Basketball in den Filmen. Also am Schluss, wenn wir fertig sind mit dem Draft, ich habe eine kleine Liste, lese ich einfach mal alle Basketballfilme aus den 90ern vor und das ist eine Menge. So viel haben wir in den letzten 20 Jahren nicht gesehen.
Ja, voll.
Und ja.
100%, ja. Also das, ja, wie du sagst, das war halt irgendwie, ging alles Hand in Hand und das hat aber ja auch letzten Endes wirklich geholfen, um die Basketballkultur zu verbreiten. Also so nicht nur dieses klassische NBA und, also ich wollte jetzt schon sagen Kommerz, natürlich ist ein Hollywood-Film 100% Kommerz, aber hat nicht geschadet, fand ich. Also das war ein wichtiger Faktor, neben dem NBA-Zirkus, dass es eben diese Filme gab, White Man Can Jump und so weiter. Finde ich sehr, sehr gut tatsächlich, dass es so war. Boah, ey, dadurch, dass du Shaq genommen hast, ich hatte tatsächlich, weil das ist auch was Auffälliges, bei diesen Filmen sind ja fast immer logischerweise, so ist es ja auch, also wie man sagt, ein Center verkauft keine Schuhe, ne? Also wenn man sich so die Stars anschaut, die sind alle Positionen 1 bis 3 eigentlich.
Ja.
Und genauso ist es in den Filmen ja mehr oder weniger auch. Also die meisten sind halt ein Scorer, der von überall auf dem Feld scoren kann.
Ja.
Ich glaube, dann muss ich jetzt auch, ja, muss ich doch nochmal einen Center nehmen, der, ja, zwischen 4 und 5 in seiner NBA-Karriere gespielt hat und auch in seiner Euroleague-Karriere. Du hast vorhin auch aus Hustle schon jemanden genommen. Dann ist Bo Cruz natürlich doch auch mit am Start. Jetzt nicht, dass ich einen falschen Namen sage, Willy Hernan Gomez. Oder Juancho Hernan
Gomez. Ich glaube Juan Hernan Gomez.
Juancho Hernan Gomez, okay.
Ja, Juancho, stimmt. Genau.
Ja, Willi ist der etwas besser spielende Bruder. Puh, peinlich.
Ja.
Genau, gut. Also, einer der Hernan Gomez-Brüder, der es auch geschafft hat, den Namen Bo Cruz bekannter zu machen als seinen eigenen durch diesen Film. Und das muss ich sagen, Hustle war natürlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist natürlich in den letzten Jahren ganz klar der beste Basketballfilm gewesen. Kam ein bisschen aus einer anderen Ecke, wie jetzt die 90s-Dinger, war aber trotzdem so dieser Weg nach oben durch Basketball, aber nicht klassisch aus einer nordamerikanischen Großstadt aus der Hood, sondern halt wirklich ja, dieser internationale Weg. Ja, und die Rolle Bo Cruz und der Erfolg von Hustle und auch das, was Adam Sandler da geschaffen hat, der ja als Edelfan immer in allen Hallen unterwegs ist und gleichzeitig auf allen Freiplätzen als der ja, Basketball-Dad schlechthin so am Start. Das war auf jeden Fall einer der besten Basketballfilme, die ich je gesehen habe. Und ja, Bo Cruz kann alles. Drinnen und draußen hat einen super Touch, also genauso halt wie in der Realität auch. Die Hernangómez-Brüder beide mit einem butterweichen Handgelenk gesegnet. Genau, und den würde ich dann jetzt mal auch wegen Körpergröße lieber auf die 5 stellen, weil ich glaube, die restlichen Kandidaten, die ich so habe, weiß ich nicht, ob da noch einer die 2 Meter knackt.
Ja, so viele sind ja nicht mehr, so viele Positionen sind ja nicht mehr zu besetzen.
Ja,
ich habe ja auch nur noch, auch eine Position frei auf der Point Guard Position in meiner Starting Five. Mhm. Und dann picken wir noch einen Sixth Man.
Yes.
Als Point Guard nehme ich Billy Hoyle von White Man Can't Jump, 1992, gespielt von Woody Harrelson. Wer sich die Folge noch nicht angehört hat aus unserem Podcast, wir machen tatsächlich einen enormen Deep Dive, analysieren den Film bis ins Kleinste in einer separaten Episode. Also wer sich das anhören mag, Empfehlung auf jeden Fall, weil da haben wir viel Arbeit reingesteckt und ist auch tatsächlich eine unserer meistgehörten Episoden. Das kam gut an und ich glaube, daraus kam dann auch so ein bisschen der Gedanke, dass wir mal das Thema Film wieder aufschlagen sollten, weil ja, wir kennen uns da recht gut aus und wie gesagt, Billy Hoyle kann eigentlich am Ball alles, obwohl sein Wurf sieht so ein bisschen iffy aus, muss ich sagen. So, er wirft so fast mit 2 Händen und dann fast auch hinterm Kopf. Erinnert so ein bisschen an Larry Bird. Aber wenn er treffen musste, hat er getroffen. Ich würde ihn jetzt nicht ins Dunking Race schicken, also ich würde ihn jetzt nicht zum Dunking-Wettbewerb antreten lassen. Aber als Point Guard, um die Bälle zu verteilen, und Trash Talk ist er, glaube ich, gut genug.
Ja, und ich meine, Woody Harrelson, wie du sagst, wir haben das damals ja ein bisschen genauer verglichen. Ihn und Wesley Snipes. Und
ist auch der bessere Basketballer.
Wer da jetzt der bessere ist. Und es ist ja relativ offensichtlich, dass er der bessere Basketballer ist. Und auch da ist ja heute, also weil ich gerade mit Hustle und neue Filme, auch er hat ja in den letzten Jahren noch den Film Champions gemacht, da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber reden. Da spielt er jetzt nicht mehr aktiv am Ball, sondern ist ein Coach. Aber auch das ist ein sehr, sehr guter Film, den ich empfehlen kann. Genau, okay. Mal kurz auf meine Liste hier schauen. Also, ich habe auch nur, jetzt wird es dann schon ein bisschen quatschiger, auf jeden Fall.
Gut, weil mein nächster wird quatschig.
Ja, Power Forward, da bin ich halt, ja, ist halt hart undersized dann, ne? Aber es ist ein großer, großer Quatsch. Einer der besten Comedian-Darsteller, beziehungsweise Comedians, wenn man ihn so nennen kann. Einer meiner Favorites, der absolute Klassiker gemacht hat und dann auch mal einen Basketballfilm rausgebracht hat, wo er in Personalunion auf dem Feld, an der Seitenlinie und auch im General Management ist. Ich würde auf Power Forward Will Ferrell als Jackie Moon stellen. Ein Mann, der mit allen Wassern gewaschen ist, der wirklich alles mitbringt, also basketballerisch am wenigsten, aber der wirklich ja ein paar Asse im Ärmel hat, gut mit den Schiedsrichtern kann und so weiter. Also ich und vor allem, er kann das Spiel vermarkten. Also man kann sich ganz sicher sein, wenn der bei meiner 5 da jetzt aufläuft, dann wird es auf jeden Fall ein Highlight-Game, weil das Ganze drumherum wie der Flint Michigan Mega Bowl, den er damals in Semi-Pro veranstaltet hat. Ja, den würde ich aufstellen, Jackie Moon, die Flint Michigan Tropics, die Mannschaft. Also es ist ein Film zum Totlachen. Klar muss man den Humor mögen. Ich bin großer Will Ferrell-Fan immer gewesen. Und ja, der Film hat mir auch sehr getaugt. Da gibt es noch einen Kandidaten aus dem Film. Vielleicht muss ich den als Sixth Man jetzt gleich auflaufen lassen.
Okay, sehr gut. Mal. Ja. Dann sind wir beim Thema Sixth Man. Und mein Sixth Man kommt aus dem Film Sixth Man. Ich weiß gar nicht, ob du den Film gesehen hast.
Yes, ja. Habe ich auch noch auf der Liste.
Genau. Und zwar ist es Antoine Tyler, gespielt von Kadeem Hardison.
Yes.
Und das ist mein Sixth Man. Wer den Film nicht kennt, das ist vielleicht einer der kleineren Basketballfilme, der auch aus den 90ern ist. Es gibt ein Brüderpaar. Achso, ja, unser Bruder war Marlon Wayans.
Genau.
Da haben wir schon Brothers wieder die Wayans auch, Brothers. Ja. Genau, Marlon Wayans und Kadeem Hardison spielen ein Brüderpaar, das recht erfolgreich, ich glaube, Highschool-Basketball ist es, ne? Highschool-Basketball spielt.
Ja.
Und sein Bruder stirbt leider. Ich glaube, er hat einen Herzinfarkt auf dem Feld.
Genau,
und
ich glaube, während er am Ring hängt oder so. Also
genau,
während tausend.
Okay. Ja, ich glaube, während Alley-Oop hängt er am Ring dann und kriegt dann Herzinfarkt, fällt runter und er ist tot. Und dann als Geist hilft er dem Team seines Bruders praktisch durch die Saison.
Genau.
Großer Quatsch, der Film. Aber, und die Basketball-Szenen sind jetzt auch nicht, das ist einer der Filme, wo man nicht drauf achten sollte, wie wird der Basketball gespielt. Ja. Darum geht's da nicht. Es ist eher so eine, auf jeden Fall Comedy, natürlich mit den Wayans-Brüdern. Und also es ist auf jeden Fall, also was will man dazu sagen?
Ja, es ist sehr trashig, aber es ist schon, also es ist so, also für mich als 90s-Kid, also ich glaube, den kennen mehr als man denkt, weil das auch so ein klassischer Film war, der halt irgendwie Sonntagmittag auf RTL lief.
Ah, tatsächlich.
Im Deutschen heißt er Der Teamgeist.
Ah, ja.
Was natürlich zur Story auch passt. Deswegen, also ich habe den seit, keine Ahnung wie lange, nicht mehr gesehen, aber halt als Kind bestimmt 3 oder 4 Mal, weil der halt immer wieder mal kam und auch immer nur auf Deutsch dann gesehen, eben Der Teamgeist. Hatte ich auch auf meiner Liste, weil ich mir dachte, dass ich den anderen Bruder, der nicht tot ist, nehmen kann, weil der ja den Toten mit in sich trägt. Aber jetzt, wo du mir den Geist weggeschnappt hast, okay. Da muss ich mal schauen. Ja, aber dann nehme ich jetzt auch noch jemanden, Sixth Man. Nee, ich nehme eine Sixth Woman, eine Lady, und zwar brutal starker Film, war ich damals. Boah, wann habe ich den gesehen? Also ich habe ihn im Flugzeug gesehen, auf dem Weg zurück aus dem USA-Urlaub. Und entweder war es, als er ganz neu war, weil der Film ist von 2000, oder es war ein paar Jahre später. Love and Basketball mit Omar Epps und Sanaa Lathan. Und sie spielt Monica Wright. Und also glaub mir, also das auch nur fürs Feeling muss ich sie damit reinnehmen, weil das war ein Crush vom anderen Stern für mich, als ich diesen Film geguckt habe. Also ich glaube, jeder Basketballspieler, der damals so in meinem Alter war und diesen Film gesehen hat, hat sich gedacht, das ist das absolute Traumszenario, was hier in diesem Film dargestellt wird. Also dieses Nachbarn, beide Basketballer und dann so ineinander verliebt und gleichzeitig, und die zocken einfach immer so ein bisschen und ist alles so super entspannt und Ding. Klar, es ist dann nicht alles entspannt, da gibt es dann diverse, also es ist ja ein Film, da gehört ja schon ein bisschen Drama auch mit rein. Aber das war crazy. Also ich saß da im Flieger wahrscheinlich breit grinsend die ganze Zeit so. Also es war wirklich so, Teenage Memories bei mir jetzt hier gerade wieder. Muss ich unbedingt mal wieder schauen, fällt mir da gerade auf. Und sie hat, glaube ich, also wenn ich es jetzt nicht ganz verwurschtel, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob sie als Schauspielerin auch Basketball spielen kann. Ich glaube, es sah okay aus, würde ich auf jeden Fall mal meinen. Und sie hat im Film, legt sie so eine steile Karriere tatsächlich hin. Also sie ist so ein Top-Talent, Highschool, geht dann, glaube wo spielt sie? USC, glaube ich sogar, also was ja ein Elite-College vor allem im Frauenbasketball ist. Und ich glaube, der Weg geht dann am Ende sogar in die WNBA. Also das heißt, Ich habe hier ein bisschen WNBA auch mit reingebracht, aus dem Nichts von der Ersatzbank Monica Wright.
Sehr gut.
Der Charakter, den Sanaa Lathan spielt. Genau.
Picken wir noch einen Coach?
Ja, können wir machen.
Okay. Dann würde ich dir hier den Vortritt lassen.
Ja gut, also dann muss ich jetzt einen nehmen, der natürlich der bekannteste Filmcoach im Basketball, da muss ich natürlich Samuel L. Jackson als Coach Carter nehmen.
Okay, sehr gut.
Weil der bringt auch diesen Chaotenhaufen, den ich jetzt habe, richtig in die Spur mit seiner, mit seiner harten Art. Also ich glaube, das könnte der X-Faktor werden. Vielleicht wird es dann doch ein offenes Spiel, wenn wir gegeneinander antreten würden.
Sehr gut. Okay, dann nehme ich als Coach Jack Cunningham vom Film The Way Back. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. 2020, Ben Affleck spielt den Basketball-Coach, der in seiner Highschool-Zeit absoluter Superstar war und dann Alkoholiker geworden ist, praktisch von der Bildfläche verschwunden ist und dann so ein kleines Highschool-Team im Nirgendwo coacht und dann praktisch nicht anders kann, weil dieser Winner-Instinkt dann doch noch irgendwie bei ihm drin ist, obwohl er immer noch Alkoholiker ist. Und er praktisch durch dieses Team wieder zu sich selbst findet. Also es ist so ein Film, wo Basketball eher so im Hintergrund mitspielt. Aber man merkt schon, dass er auf jeden Fall zu seiner Blütezeit ein absoluter Top-Basketballer gewesen ist. Mhm. Man sieht jetzt Ben Affleck nicht Basketball spielen, aber das muss er ja auch nicht als Coach. Aber kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, weil ich glaube, der Film ist so neu, dass der auch noch in manchen Streaming-Services läuft. Ja. The Way Back heißt er, Ben Affleck von 2020.
Boah, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also muss aber dazu sagen, ich bin nicht der größte Ben Affleck-Fan, deswegen bin ich da einer, der dann manchmal ein bisschen zögert, ob er das jetzt wirklich anschaut. Aber boah, ich bin mir nicht sicher. Also als du die Story erzählt hast, kommt mir schon irgendwie bekannt vor.
Ja.
Aber ja, wenn nicht, muss ich nachschauen, auf jeden Fall. Also habe ich Nachholbedarf.
Sehr gut.
Gut. Wir haben den Draft.
Ja, wir haben den Draft. Wir haben natürlich, und der Phil hat es vorhin angesprochen, Leute ausgelassen, die unserer Meinung nach jetzt nicht da reingepasst hätten. Also sowas wie Teen Wolf, der natürlich Basketball spielen kann. Es gibt auch eine Basketball-Szene von Peter Parker im Amazing Spider-Man, wo er praktisch von der Mittellinie dankt. Ich habe Lil Bow Wow, habe ich auch absichtlich nicht reingenommen.
Das war gerade fast mein Sixth Man.
Okay.
Calvin Cambridge.
oder hier die Golden Retriever von Air Bud.
Ja.
Genau. Und natürlich jetzt auch nicht irgendwie Bugs Bunny oder so.
Ja, genau. Yes, ja, dann schauen wir mal. Dann schaue ich, dass wir da was Schönes vorbereiten für Instagram zum Abstimmen. Und dann bin ich mal gespannt. Bitte alle rege teilnehmen. Dann bin ich mal gespannt, wie die Wahl ausfällt. Ob Team Rob gespickt mit NBA-Legenden oder mein Team mit ein, zwei Quatschköpfen mehr.
Ich habe übrigens, also praktisch bei der Recherche bin ich natürlich auch wie du wieder auf Namen gestoßen von Filmen, die ich schon ewig nicht gesehen habe.
Ja.
Einer davon ist Eddie. Und dann habe ich mir nochmal die Story durchgelesen, wie verrückt diese Story ist.
Brutal. Ja,
also ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat. Ich weiß auch nicht, ob unser guter Freund Danny sich diesen Film mal angeschaut hat, weil er als New York Knicks-Fan muss er den eigentlich gesehen haben.
Ja.
Nur ganz kurz zur Story. Eddie, gespielt von Whoopi Goldberg, ist ein New York Knicks Superfan und nimmt in einer dieser Halbzeitshows, die ich so hasse, praktisch bei einem Freiwurfwettbewerb teil. Und wenn du diesen Freiwurf triffst, dann darfst du für eine Halbzeit bist du der Honorary Coach. Du darfst als Fan mit so auf der Bank sitzen. Mit auf der Trainerbank.
Ja.
Und sie trifft diesen Freiwurf und sitzt auf der Trainerbank und schreit halt die Spieler an, schreit die Refs an, schreit die Coaches an, wird zum Publikumsliebling. Und der Owner, der neue Owner, sagt, ey, die Leute lieben sie. Und man muss dazu sagen, die Knicks spielen fürchterlich in der Zeit. Ne? Also verlieren jedes Spiel, haben Probleme, Surprise. Die Halle zuzufüllen, zu füllen,
ja,
genau. Also, ja. Und also massive Probleme und der Owner sucht halt nach irgendeinem Marketing-Gag, um irgendwie, Leute in die Halle zu bringen. Und dann sagt er, hey du, bis jetzt praktisch für den Rest der Saison unser neuer Coach.
Ja, also eigentlich so ein bisschen Ted Lasso-Style.
Wie Ted Lasso-Style, ja, so. Genau, ja, das stimmt.
Ja. Nur noch ein bisschen wilder.
Noch wilder, so. Weil, also ja, okay, ich will den nicht spoilern, aber ja. das wird so. Und es spielen halt sehr viele NBA-Spieler mit in dem Film, ja. Das ist mir dann nochmal gekommen. Und wer so, sich sowas gerne anschauen mag und praktisch die NBA-Spieler aus den 90er Jahren ein bisschen vermisst, der findet die zum Beispiel in diesem Film wieder.
Ja. John Sally auch, oder?
John Sally, ja. Ja. Mark Jackson.
Ja.
Und so, genau. Ich glaube, ich meine, wir haben über Blue Chips schon geredet, aber auch da Penny Hardaway und Shaquille O'Neal sind nicht die einzigen NBA-Stars, die da drin vorkommen. Auch der Film ist gespickt mit Leuten, die man eigentlich aus dem NBA-Business kennt. Also ich lese hier nur kurz vor, du hast einen sehr jungen Allen Houston dabei, du hast einen Rodney Rogers, einen Calbert Chaney, Rick Fox, George Lynch, Chris Mills, Rex Walters. Das sind jetzt keine Supernamen oder keine Superspieler, aber wenn du irgendwie in den 90ern Trading Cards gesammelt hast, dann kennst du diese Namen oder hast jeden von denen schon mal irgendwie in der Hand gehabt. Ja. Und das ist so einer der Filme, der natürlich mit auf dieser Basketballwelle geritten ist, die wir vorhin erwähnt haben. Und wenn wir schon dabei sind, dann sage ich euch kurz, welche Filme in den 90ern rausgekommen sind. Und die Liste ist jetzt nicht komplett, bestimmt nicht, aber das sind so die populärsten. Also du hast White Man Can Jump 1992, Blue Chips 94, Above the Rim 94, The Air Up There 94.
Stimmt, das ist auch ein ganz wilder Film. Denn,
mega, den kannst du heute nicht mehr, den kannst du heute nicht mehr aus,
den habe ich vorhin aus auch Gründen, wieder gesehen,
ja. aus Racist Gründen kannst du den heute nicht mehr anschauen. Also nur ganz kurz, das ist so, Kevin Bacon, Coach, fliegt nach Afrika und in Kenia holt er sich aus einem Dorf einen großen Menschen und den trainiert er dann Basketball an.
Genau, das ist quasi, ich glaube, so eine Anspielung auf diesen einen Stamm, der überdurchschnittlich groß ist mit großer Sprungkraft, glaube ich. Ja. Ne? Da,
genau.
Das ist die Story, ja.
Ja. The Air Up There, Hoop Dreams 94, Eddie 96, Space Jam 96, Celtic Pride 96, Sixth Man 97 und He Got Game 98. Ja.
Game, auch deutscher Titel, Spiel des Lebens, großartig.
Spiel des Lebens.
Gut,
also sie hätten ja auch, er hat Spiel übersetzen können.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe oder ob das bekannt ist. Es gibt ja diesen Film auch von einem der Wayans-Brüder, der heißt Mo Money heißt der.
Mhm.
Mo Money heißt der. Ja. Und den haben sie übersetzt mit, also das deutsche Filmposter, auf dem deutschen Filmposter steht Meh Geld.
Boah, scheiße.
Nein. Ungelogen. Mo Money ist Meh Geld. Meh Apostroph Geld. Mo Money. Fuck.
Also da könnte ich direkt, ich habe heute keinen Rant eigentlich vor, aber das ist tatsächlich ein Thema. Also das ist der Abschuss, was du mir gerade sagst. Das kann nicht wahr sein, eigentlich, denkt man ja. Aber das ist wirklich was. Ich meine, in den 90ern ist vielleicht noch ein bisschen ein anderes Thema, aber heute, so, also die Globalisierung ist noch viel fortgeschrittener. Durch Streamingdienste gibt es wahrscheinlich x Menschen, die alles im Original schauen. Mittlerweile kommen super viele Kinofilme. Also früher war das ja nicht normal, dass du eine OV, eine Originalvorstellung quasi, oder OV-Originalversion, also eine Vorstellung, in der der Film auf Englisch kommt, war jetzt nicht die Norm. Heutzutage es gibt ja Kinos wie das Cinema hier in München, die alles als OV zeigen. Und es gibt ja auch die großen Cineplex-Dinger und so, haben das ja auch viel mehr im Programm.
Ja, deswegen einmal die Woche halt zumindest, ja.
Genau, ja, öfter. Also die Blockbuster sind viel öfter. Also es ist wirklich heute normal, dass du das als Originalfilm schauen kannst. Und Social Media ist ja da nochmal ein kompletter Gamechanger, was das angeht. Und da hast du ja auch ganz viele internationale Accounts. Und deswegen verstehe ich ums Verrecken nicht, wieso Filmtitel übersetzt werden, beziehungsweise viel schlimmer als übersetzt werden, wieso gibt es englische Filme, die einen anderen englischen Filmtitel im Deutschen haben.
Stimmt, ja.
Das geht mir nicht in die Birne. Das ist einfach, das war jetzt Sinners, Habe ich nicht gesehen, Deutsch? Muss ich noch schauen. Er heißt auf Deutsch einfach Blood and Sinners. So, für was? Für was? Also, wieso? Wer kommt? Also, hä? Langt es nicht? Und das ist bei Marvel-Filmen ist das auch schon öfter gewesen. Hm. Es war einfach der Film Captain America: The Winter Soldier. Ja. Ist, glaube ich, der Originaltitel.
Ja.
Wie hieß der im Deutschen?
Weiß ich nicht.
Return of the First Avenger.
Ach du Scheiße. Ja, okay.
Und das ist ja auch chronologisch gesehen, bevor der Film Avengers rauskam.
Ja.
So. Also das sind lauter so Sachen, da könnte ich komplett ausflippen. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele das gibt. Das gibt es in anderen Ländern auch. Ja, also ich war mal in Paris, als der Lightyear-Film kam. Da steht halt einfach Leclerc. Oh. Der ist dann wieder übersetzt. So. Keine Ahnung. In einem Land, wo es sogar Disneyland gibt. Freut mich nicht. Aber es ist also sowas wie, dass du einen englischen Titel anders englisch nennst, ist für mich vogelwild. Also das ist einfach, das ist, also und oft ist es ja so, keine Ahnung, dass jetzt sowas wie Celtic Pride, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt, das gehe ich davon aus, dass der auch ein bisschen schwindlig heißen wird. Mhm. Aber das sind ja dann oft, da machst du wenigstens so, also Finding Forrester heißt Forrester gefunden. So. Okay, mein Wirtschaftslehrer damals, dem alle ein leichtes Alkoholproblem nachgesagt hatten, als der Film im Kino war, war er auch im Kino und hat uns dann in der Klasse erzählt, das passt nämlich gut zum Alkoholproblem, sorry, dass ich jetzt war, ich nenne ja auch keine Namen. Ah, er war auch im Kino mit seiner Tochter, ein Basketballfilm, den wir bestimmt auch interessant finden. Williams, wiederentdeckt.
Wow.
Also, Williams. Er hat immerhin so im Kopf gehabt, okay, der Typ im Film hieß William Forrester, Williams wiederentdeckt.
Er hätte vielleicht auch so Sean Connery ist
ja,
zurück oder sowas.
Williams wiederentdeckt war für uns damals so ein kleiner Inside-Joke, Running-Gag, den wir immer wieder dann, also hat uns köstlich amüsiert. Genau, aber das ist so ein Thema, das verstehe ich einfach nicht. Ne? Also es ist immer, es langt doch so ein Titel wie Like Mike, aber der hat dann bei uns halt oft wie so eine Subline noch irgendwie sowas.
Ja.
Like
ja,
Mike, in diesen Schuhen steckt Magie drin oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Wahrheit ist, aber weißt schon. So. Und ja, das braucht es doch nicht, Alter.
Verstehe ich vollkommen, bin ich 100%, 150% bei dir. Ich bin bei sowas bin ich, muss ich auch sagen, bin ich so ein Filmsnob. Ich schaue die Sachen tatsächlich nur im Original, weil ich nicht einsehe, dass wenn ich einen Film mit Robert De Niro anschaue, dass ich mir irgendeinen Heinrich so und so anhöre, der in Hamburg im Tonstudio vor einem Mikrofon sitzt und ein Skript abliest. Mhm. Ich finde, also Stimme und was du damit machst, gehört so viel zur Schauspielerei, dass wenn ich mir schon einen Film mit Robert De Niro anschaue, dann will ich ihn auch hören. Ne? Und wenn es mit Untertiteln ist, wenn ich vielleicht nicht so gut Englisch kann. Aber sich dem zu entziehen und darauf zu verzichten und dann zu sagen, ey, der Typ in Hamburg, der vor dem Mikrofon sitzt, der kann das auch gut. Der schauspielert ja nicht in dem Moment. Also der ist ja nicht in der Rolle drin.
Also nicht in dem Ausmaß wie der Schauspieler selber, aber tatsächlich, also da hast du meiner Meinung nach jetzt gerade das Antibeispiel genannt, weil gerade der Synchronsprecher von Robert De Niro ist so.
Ich wusste nicht mal, wer das ist. Ich habe irgendeinen Namen.
Der Beste, den es in Deutschland gibt.
Oh, okay.
Also der ist eine Maschine.
Irgendein Name ist mir eingefallen. Dann lass es
Bruce Willis sein. Der spricht auch so Naturdokus und sowas. Der hat eine richtig krasse Stimme. Aber schwierig wird's. Also ich bin auch in deinem. Also ich verstehe, was du meinst.
Aber es ist ja ein Unterschied, ob du eine krasse Stimme hast oder ob du ein krasser Schauspieler bist und jetzt gerade die Szene machst, wo du der Mutter erklären musst, warum ihr Sohn gestorben ist und dann spielst du das.
Ja.
Ich glaube, dafür musst du Schauspieler sein, um das gut rüberzubringen.
Das sind ja Schauspieler. Also das spricht ja nicht einer, der liest. Also der liest natürlich den Text, aber das ist auch selber ein Schauspieler. Der spielt dann halt in irgendwelchen, keine Ahnung, öffentlich-rechtlichen Produktionen mit und so. Also das sind schon, also in der Spitze.
Okay, dann habe ich was gelernt.
Nee, aber in der Spitze, also die von so den Top-Leuten, die Stimme von Johnny Depp und sowas, das sind schon komplette Profis. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland tatsächlich verwöhnt. Also ich glaube, das ist nicht in jedem Land so, wenn du das in deiner eigenen Sprache schaust. Aber Synchronsprechen, also das klingt jetzt wieder, als wenn wir die Ober... Hater und sagen, jeder, der den Film auf Deutsch schaut, ist ein Depp. Also das meinen wir natürlich nicht, aber es kann zu Schwierigkeiten führen, finde ich. Also das hat mich immer irritiert, früher auch im Kino. Wenn zwei Schauspieler, die eigentlich normalerweise vom gleichen gesprochen werden, dann einen Film zusammen machen, dann ist immer schlecht. Weil dann wird der eine, also dann ist die Frage, wer kriegt jetzt seine normale Stimme und wer wird von dem anderen übernommen und so. Und das ist zum Beispiel in diesem ganzen, in dieser ganzen Will Ferrell-Bubble, da gibt es dann halt irgendwie den einen, der so zwei oder drei von diesen Leuten eigentlich spricht, weil das ja dann, keine Ahnung, John C. Reilly und Will Ferrell und so, die gehen in eine ähnliche Richtung, auch vom Typ her. Dann gibt es da halt den einen, der die beide spricht und dann gibt es aber einen Film wie Step Brothers, wo dann der eine geswitcht wird. Oder ganz extrem, wenn einer eine schwere Krankheit hat oder stirbt, dann ist halt so, dann hat irgendwie, keine Ahnung, dann kommt so ein Trailer im Kino und ich denke so, hä, was ist das? Und dann hat Tom Hanks einfach nicht seine normale deutsche Stimme und dann ist das ist ja völlig, also die kenne ich ja, seitdem ich in der Grundschule war quasi und dann ist es ja wie ein Fremder auf einmal. Also es hat einen absolut krassen Impact tatsächlich.
Ja, tatsächlich habe ich wahrscheinlich schon so lange keine deutschen Stimmen mehr gehört bei Hollywood-Filmen, dass ich gar nicht mehr wüsste, wer jetzt ein typischer Sprecher für wen ist. Ja. Und was ich allerdings sehr schwierig finde, ist, dadurch, dass die Synchronsprecher, dass die Übersetzungen ja praktisch lippensynchron gesprochen werden.
Ja, klar.
Geht halt manchmal in den Übersetzungen was verloren. Ne, weil ich dann, weiß nicht, wenn es ein Lieblingsfilm von mir ist, wo jeden Dialog praktisch auswendig kann und dann schaue ich mir im Fernsehen dann zufällig mal die deutsche Version an und dann denke ich mir, das hat er gar nicht gesagt. Also nicht so. Ja. Klar ist es vom Sinn her so, aber es ist nicht das, was er, also, und das sind so Kleinigkeiten, da bin ich
gut, schon drauf. Das ist natürlich, also Witze, die verloren gehen und die auch in einer anderen Sprache anders wirken, das ist klar.
Genau.
Also das,
und dann bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil viele versuchen dann praktisch einen anderen Witz zu erzählen, der auch witzig ist, aber nicht genau, also nicht derselbe Witz ist, sondern praktisch ein ähnlicher Witz, der in der deutschen Kultur funktioniert. Ne, weil es praktisch bei, weiß nicht, bei Afroamerikanern funktioniert ist und in Deutschland weiß keiner, wovon man da redet, dann verstehe ich, dass sie das gemacht haben. Und dann sage ich auch nicht, also spinnt ihr endlich. Ja. Das war einfach, müssen sie halt machen, weil sonst ist der Witz weg und dann bei einer Komödie macht es keinen Sinn.
Ja, sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet. Wir haben wieder zu viel Haterade getrunken heute, aber nee, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber also grundsätzlich glaube ich, dass wir in Deutschland da relativ gut aufgestellt sind, würde ich behaupten. So. Weil ich glaube, es gibt Länder, wo einfach einer den kompletten Film macht und so.
Also ich habe sowas, ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich dachte, ich glaube, ich habe so im Internet beziehungsweise bei YouTube schon den ein oder anderen Film gesehen, der so vielleicht so ein bisschen in die indische, pakistanische Richtung geht, wo dann praktisch so auf Avengers gemacht wird und dann, wo dann tatsächlich jeder einzelne Superhero dieselbe Stimme hat.
Das ist absurd. Also das ist ja auch, da kannst du ja auch gar nicht mehr folgen irgendwann. So, das ist ja crazy. Ja. Also musst du ja immer den sehen, der spricht. So. Ja. Wenn dann einer aus dem Hintergrund spricht, ist er schon vorbei.
Ja, aber gut, dass wir praktisch so einen kleinen Ausflug gemacht haben, weil wir wollten euch nämlich auch schon mal vorwarnen, dass dadurch, dass der Phil und ich so sehr Filme und Serien lieben und tatsächlich wahrscheinlich mehr konsumieren als der Durchschnitt oder so.
Vielleicht
würde ich sagen, wird sich die ein oder andere Film- beziehungsweise Serienrezension auch wiederfinden bei uns. Dass wir auf jeden Fall, wenn uns was auffällt, was richtig gut ist, was wir empfehlen können, dass wir das dann auch sagen, weil ich glaube, ein gutes Beispiel war jetzt, dass ich dir vor, ich glaube, 3 Tagen das Studio empfohlen habe auf Apple und ich glaube, du hast es jetzt fast durchgeschaut.
Ja, genau. Es fehlen noch 2 Folgen, aber das war, es waren noch 1-2 Folgen dabei, die haben, also eine war komplett, die hat mich gar nicht abgeholt irgendwie, ich weiß nicht, also ich weiß
ich
nicht,
finde, das lässt anderer, nach am Schluss. Ist es
ja, ob das ein anderer Regisseur war oder sowas, aber das war irgendwie, war so fast ein bisschen belanglos, aber da sind auch 1-2 Folgen dabei, die sind wirklich eine 10 von 10. Also die sind die sind einfach krass. Also wer, wir wollen jetzt hier nicht sämtlich, wir haben uns neulich noch drüber aufgeregt, dass man zu viele Abos hat in Sachen Streaming. Also wer ein Apple-Abo hat, das Studio und das noch nicht geguckt hat, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das ist schon nice. Also es ist schon...
ist eine Komödie für alle, die
genau,
jetzt
zuhören. Genau, es ist Comedy, aber es ist intelligente Comedy. Und das ist wirklich für, ich würde auch sagen, es lebt von dieser Liebe zum Detail. Also es ist wirklich was für Ästheten. Also alles daran, wie die Sachen aussehen, also wie es gedreht ist, wie die Kulissen aussehen, wie die Outfits aussehen, die vor allem Seth Rogen anhat, die Autos, die Häuser, wo die drehen und so, das ist alles, das kommt alles krass. So.
Ja.
Also das ist wirklich ein gutes Gesamtpaket.
Da hat Apple mal wieder gezeigt, dass sie Geld haben, wie beim F1-Film, der auch aussieht wie 1 Billion Bucks und
Genau, also den hast du mir ja auch empfohlen, da war ich jetzt auch drin. Ich bin absolut kein Formel-1-Fan. Ich bin so ein bisschen Formel-1-Kind damals gewesen, wie wahrscheinlich die meisten. War eher ein Senna-Fan als Kind und hab dann, das war tatsächlich ein sehr komischer Tag damals, als der dann, also weil das Rennen haben wir natürlich geguckt.
Da habt ihr live geguckt?
Ja, noch sehr klein, ja. Und da war, also mein Onkel ist so ein krasser Autonerd und bei dem lief das halt auch immer. Und genau, das war komisch. Das habe ich auch noch so ein bisschen in Erinnerung. Aber ich habe jetzt die letzten Jahre, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren kein Formel-1-Rennen mehr geguckt. Hatte eine Phase, wo ich MotoGP wegen Valentino Rossi angeschaut habe, weil mir das einfach getaugt hat. Und muss sagen, egal ob du irgendwelche Vorkenntnisse hast oder irgendeinen Bezug dazu, also da auch nochmal, ich weiß nicht, wie lange der noch läuft, aber der Formel-1-Film F1, Formula One, absoluter, so sieht ein Hollywood-Blockbuster aus. Also das ist, glaube ich, so das Paradebeispiel dafür, wenn Budget da ist und wenn man gute Schauspieler hat und Bock auf das Projekt, dann kommt sowas raus wie da. Also das ist wirklich, wer Top Gun Maverick gesehen hat, das sind die gleichen Macher auf jeden Fall und das merkt man auch sofort.
Ja, ist was fürs Herz auch. Also
voll.
Da hatte ich schon ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Ich glaube, wenn du älter wirst und dann so ein Film, ist natürlich auch viel über sowas wie den einen Moment nochmal irgendwie wiederbekommen und so weiter, der eigentlich weg ist Sachen, die du bedauerst und so weiter. Also das ist nicht nur einfach Action, 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 sondern da ist auch steckt auch was dahinter.
Genau, und, also hat alle Zutaten, die so einen, wie gesagt, so einen richtigen krassen Hollywood-Blockbuster ausmachen. Also so ist ein bisschen was Emotionales drin, die Bilder sind krass, die Schauspieler sind stark. Die Story an sich, klar, natürlich auch wieder so ein bisschen, aber das ist halt Hollywood. Und in einer Zeit wie heute, wo lauter Scheiße auf der Welt passiert, braucht es auch solche Filme einfach mal wieder, dass du ins Kino gehst und denkst, geil, das war jetzt gut. Und du bist einfach deine 2,5 Stunden da abgelenkt. Also fand ich... eins der besseren Kinoerlebnisse der letzten Jahre sogar, würde ich bei mir sagen. Ja.
Wie fandst du die Musik?
Auch sehr stark,
ja. Okay.
Also krasser Mix aus diese kommerziellen Pop-Dinger und dann aber immer wieder dieses typische, war von Hans Zimmer auch, glaube ich, gell? Also auch diese typischen untermalenden Soundtrack-Passagen und so, war ein starker Mix. Und an der Stelle, wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr schaut wollt den Film vielleicht anschauen, dann googelt einfach F1 Haptic Trailer, wenn ihr ein iPhone habt.
Ah, ja.
Weil sowas habt ihr noch nicht gesehen. Nur so als kleiner Tipp am Rande.
Ihr müsst es am Handy googeln.
Genau. Also ich glaube nicht, dass ihr eine Haptik an eurem Bildschirm habt, wenn ihr irgendwie vor einem Mac hockt oder Laptop oder so. Genau, also wenn ihr ein iPhone habt, googelt es. F1 Haptic Trailer kommt crazy.
Ja. Ich meine... Wir beide haben Superman gesehen, das kann man noch erwähnen, dass wir den auf jeden Fall gesehen haben und wir können ihn, glaube ich, beide empfehlen.
Ja.
Ich habe dazu noch den Jurassic World oder Park, weiß gar nicht, ob es jetzt ein Park- oder World-Film war, den habe ich noch gesehen, den kann ich nicht unbedingt empfehlen. Ich meine, alle, die Dinosaurier mögen, die sind eh wahrscheinlich schon reingegangen und denen ist egal, was ich erzähle, aber ist jetzt nicht der, er war besser als der letzte Jurassic World-Film, aber jetzt, da kommt natürlich nicht ans Original ran. Wer so, 2 Stunden lang geile Dinosaurier sehen will, die Menschen fressen, dann schaut euch an. Dafür ist er gut genug.
Ja, das habe ich mir im Trailer allemal schon gedacht, dass ich den skipp tatsächlich.
Ja, ja, also musst du nicht gesehen haben. Aber ja, mal. Genau. Ja, du hattest, glaube ich, noch was über die ESPYs zu erzählen.
Genau,
oder?
Wir kurz vorm Abschluss jetzt hier gerade nur was Kleines, weil wir ja immer wieder Caitlin Clark auch hier so hervorheben, supporten, insgesamt ja über die WNBA reden und jeder weiß jetzt, dass wir Supporter sind auf jeden Fall. Aber ab und zu denke ich mir schon auch, okay, jetzt haltet mal einen Ball flach, weil dieser, ja, der Hype, und man kann, also das muss man so sagen, der Hype ist natürlich real, klar, aber aktuell jetzt auch, sie ist viel verletzt, jetzt wird sie leider Gottes das All-Star-Weekend verpassen, also weder...
Das zu Hause ist, ne?
Das genau, ist das in Tragische. Indiana, also weder Three-Point-Shootout noch als Captain des Teams oder ihres Teams auflaufen können, weil die Verletzung nochmal aufgebrochen ist. Also super beschissen. Aber es ist schon ein bisschen so, dieses, weil ja viele sagen, hey, es gibt auch andere Spielerinnen und so. Und also um Gottes Willen, das sage ich ja auch die ganze Zeit. Also ich, für mich, als ich letztes Jahr vor Olympia bei der Vorbereitung war in London, Asia Wilson zu sehen und so, da hatte ich Gänsehaut. Also das war crazy. Also die ist für mich, also das ist ganz klar die beste Spielerin immer noch. Caitlin Clark wird sie ablösen in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich, aber Asia Wilson, crazy, auch die Aura und so. Und jetzt waren die ESPYs, mit denen habe ich mich jetzt noch nie groß befasst. Ich weiß auch nicht, wie viel die wert sind. Ich weiß jetzt nicht, kann man die Sport-Oscars nennen? In so eine Richtung geht's ja ein bisschen. Es ist einfach diese Gala, diese von ESPN durchgeführte Ehrung von Sportlern auf jeglichem Level. Natürlich super amerikanisch, logischerweise. Da wird jetzt kaum der FC Bayern München irgendwie erwähnt werden. Aber dort hat, und da muss ich sagen, ey, jetzt lasst mal wirklich die Kirche im Dorf. Es ging um die letzte Saison, also die abgelaufene Saison, und dort wurde Caitlin Clark als WNBA Player of the Year ausgezeichnet. Und da muss ich sagen, halt stopp. Der Hype ist real. Sie füllt die Hallen. Sie sorgt für Rekordquoten. Sie hat wahrscheinlich das absurdeste Game, das bisher eine Frau in der WNBA hatte oder vor allem aktuell hat. Die Art, wie sie spielt. Aber sie ist nicht die beste Spielerin der WNBA. Und ich habe dann nochmal geguckt, wie wird dieser Award vergeben. Und es ist so, dass die Fans voten, aber die vier möglichen, also die vier Nominierten, werden aufgestellt von so einer Expertenrunde aus Journalisten, keine Ahnung, Expert Panel, wie auch immer. Und die vier zur Wahl stehenden waren, und das muss ich sagen, alle besser als sie, beziehungsweise alle verdienter als sie. Breanna Stewart als beste Spielerin der New York Liberty, Champion, zack. Nafisa Collier, zweitbeste Spielerin letztes Jahr nach Asia Wilson und quasi so gut als Einzelspielerin, dass sie es fast geschafft hat, die übermächtigen Liberty zu besiegen in den Finals mit Minnesota. Und eben Asia Wilson. Und dann halt noch Caitlin Clark. Und Asia Wilson, MVP der abgelaufenen Saison, 27 Punkte im Schnitt, höchster Punkteschnitt, den jemals eine Spielerin in der WNBA hatte. Und wenn ich das halt lese, dann muss ich mich einfach wieder drüber aufregen. Und klar, es ist ein Fanvote, deswegen, was soll passieren? Aber diese Experten, sorry, die können dann nicht einen Rookie, und sie war Rookie of the Year und keine Ahnung, das ist ja alles, und sie hat ja auch Rekorde gebrochen, aber sie waren... Also sie haben nichts mit dem Titel und sonst irgendwas zu tun gehabt. So, sie waren quasi ein Loser-Team noch. Ja. So. Und dann brauchst du nicht sie aufstellen als beste Spielerin. Das ist einfach blöd. Vor allem, weil du ja eigentlich weißt, ja, wenn die aufgestellt ist, dann gewinnt sie ja sowieso. Asia Wilson hat immerhin, also was heißt immerhin, das ist natürlich der höhere Award, hat Female Athlete of the Year gewonnen. So, sportartübergreifend. Aber Das habe ich irgendwie gestern da, als die Awards waren, mitbekommen und habe mich einfach drüber aufgeregt, obwohl ich sie immer verteidige und obwohl ich immer sage, wie krass sie ist. Aber das ist halt einfach, und da nerven einen die Medien, weil diese Medien, diese Experten, diese Reporter, wie auch immer, die sorgen dann dafür, also die haben ja quasi jetzt gesteuert, dass sie den ESPY bekommen hat. Weil es ja eben logisch ist, dass wenn die Fans voten, dass das sie wird. Klar.
Um da kurz einzuhaken, ja, und jetzt ohne Caitlin Clark zu verteidigen, weil ich habe da echt keinen, das ist mir eigentlich mehr oder weniger wurscht, also ich sehe die ESPYs jetzt nicht irgendwie als wichtig an, aber ohne sie jetzt da zu verteidigen, ich glaube, es hängt davon ab, wie man den Award definiert, weil ich würde schon sagen, wenn es darum ginge, die wertvollste Spielerin zu wählen, im Sinne von wertvoll für die Liga. Ich meine, MVP ist immer so ein Ding. Wählst du den wertvollsten Spieler oder den besten Spieler?
Also es heißt Player of the Year heißt es, und deswegen WNBA Player of the Year.
Aber ist die Spielerin, die im Alleingang die Liga vom... Ist das nicht die Spielerin des Jahres? Unabhängig davon, ob sie die Beste war oder nicht.
Ja, aber das ist ja immer das Argument. Das ist ja immer nur das. Also es ist ja immer... Und man kann es dann irgendwie... Also ich meine mittlerweile, also daher komme ich jetzt ja quasi, mittlerweile ist es so, ja, wir wissen es, dass sie die Quoten erzeugt. Wir wissen es, dass sie die Hallen voll macht. Aber es geht um Spieler des Jahres und da geht es für mich um Leistung oder Spielerin des Jahres. Und da geht es für mich um Leistung auf dem Feld. Und wenn es eine Spielerin gibt, die einen neuen Allzeitrekord aufstellt für den höchsten Punkteschnitt und gleichzeitig, keine Ahnung, 11 Rebounds noch und was weiß ich. Also wenn die Stats einfach eine ganz klare Sprache sprechen und sie auch noch, ihr Team ist ja wesentlich besser gewesen. Also die Aces in Vegas sind ja ein ganz anderes Kaliber als Indiana gewesen letztes Jahr. Dann, das checke ich halt einfach nicht. Und das ist dann eben wieder das, was ich meine. Die Medien, klar, am Ende profitiert die WNBA schon auch irgendwie davon, weil dieses... Der Thron, auf dem sie sitzt, immer mehr wächst. Aber es ist halt irgendwie, ja, also gerechtfertigt ist anders.
Ja. Also für mich wäre ein Award für jemanden, der Meister geworden ist und in der Saison Rekorde aufgestellt hat, das wäre praktisch für mich der MVP der Liga. Und sowas wie Player of the Year ist sowas für mich wie von Time Magazine Man of the Year. Also für mich praktisch derjenige, und das ist meine persönliche Definition, also das ist nicht das Offizielle oder so, das ist einfach meine persönliche Definition. Player of the Year wäre für mich sowas wie Man of the Year, praktisch die Person, die größten Schlagzeilen gemacht hat, die am meisten bewegt hat und deswegen war das praktisch ihr Jahr. Und deswegen ist sie Woman of the Year. Aber wie gesagt, das hängt halt davon ab, glaube ich, wie man das definiert. Ja. Und wenn man das, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man das über den Fans überlässt, dann ist alles verloren. Weil dann, die wählen komplett natürlich...
Weil dann hat sie jetzt eine Dauerkarte quasi.
Ja, also, und die so Fans wollen immer nach Sympathie. Ja, die wählen nicht nach, oh, wer war denn letzte Saison der beste Spieler? Die wollen ihren Lieblingsspieler, egal wer das ist, egal ob der eine schlechte Saison hatte, die wählen ihren Lieblingsspieler.
Ja, wenn er aufgestellt ist, dann wird er gewählt.
Genau.
Also das ist ja das Ding. Also immerhin sind es ja nur 4 aufgestellt. Also weil, wenn es wie beim All-Star-Voting wäre, dann wäre es ja erst recht so. Aber das meine ich ja. Das ist ja meine Kritik. Wieso stellen sie dann sie wieder auf? Weil dann machen sie das Fass ja wieder auf. Also das... Ja, also es ist halt, wenn du wirklich nur, also und mir geht es bei so einem Award halt, ja, also man kann es aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, aber mir geht es halt um die Leistung auf dem Feld und da ist es dann Quatsch. Einfach.
Das stimmt, aber ich meine, wenn ESPN jetzt praktisch den Namen Caitlin Clark nicht mit in die in die letzten 4 genommen hätte, dann
neue Diskussion,
weißt du selber, was los gewesen wäre. Ich meine, sieht man ja daran, dass sie so klar gewonnen hat, dass die Fans sie wollen, und wenn sie dann nicht mal in die Top 4 genommen wird, dann dann ist der ganze Award ja schon praktisch für die Fans so. Gut, sind wir zum Ende gekommen schon, oder? Oder hast du noch was?
Also ich hätte noch, weil wir auch Filmtipps, also ich hätte noch ein, zwei Musiktipps. Also ich hoffe, die meisten, die Rap lieben und Rap-Fans sind, haben schon das Clips-Album gehört, das letzte Woche bereits rauskam, beziehungsweise, also wenn wir droppen, quasi schon vorletzte Woche, also am 11.07. rauskam, Let God Sort Him Out, das Comeback der Brüder, Pusha T und Malice, ist ein Brett. Ich würde sagen, es sind keine klassischen Hits drauf oder so Banger, so feiermäßig. Es ist eher ein bisschen deeper, aber ist schon krass, wie Rap heutzutage für so ja, 90s Oldschool-Dudes wie uns, wie die Alten einfach den geilen Scheiß machen. Und klar, da bin ich dann wieder Hater und vielleicht nicht offen genug für Neues, aber ich glaube, Pusha T ist 48, sein Bruder ist 52 und die kommen halt und die rappen über jeden Zweifel erhaben. Also komplett, wie du einfach besser nicht rappen kannst. So. Und das muss ich sagen, also Clips, Album haben hoffentlich, wie gesagt, schon alle gehört. Und für die Liebhaber, die es noch nicht mitbekommen haben, Freddie Gibbs, dein ehemaliger Lieblings-Instagram-Story-Poster, Rob. Freddie Gibbs und The Alchemist hauen die Fortsetzung von Alfredo namens Alfredo 2 demnächst raus. Das müsste am 25.07. droppen, das heißt Ende dieser Woche, wenn wir jetzt live sind. Da bin ich schon gespannt drauf. Die haben so einen kranken Album-Teaser-Trailer in 14 Minuten Länge gemacht, der so in Tokio spielt mit so Freddie Gibbs, der so Karate-Kid-mäßiges Training macht und dann irgendwie Leute totprügelt und das ist vogelwild. Schauspieler sind sie beide nicht, aber Rapper und Produzenten vom anderen Stern auf jeden Fall.
Ja, das ist etwas, das den Phil und mich komplett unterscheidet, und zwar unsere Musikvorlieben beziehungsweise unsere Art, wie wir Musik konsumieren. Ich konsumiere Musik nämlich eigentlich gar nicht mehr, sondern wenn ich mal irgendwo einen Song höre, den ich mag, dann google ich den und dann höre ich mir den praktisch an, bis ich ihn nicht mehr leiden kann. Also dann höre ich ihn mir vielleicht sogar 30 Mal, 40 Mal am Tag an. Ah, und dann bin ich da raus und dann brauche ich das auch nicht mehr. Also ich habe mit Sicherheit seit 20 Jahren kein Album mehr angehört. Also praktisch so von Anfang an Start gedrückt, mir das durchgehört und mir dann gemerkt, welche Songs ich mag. Also entweder kommen die Songs zu mir oder nicht. Also ja. Das habe ich irgendwann eingetauscht gegen Film und ja. Serien bei mir.
Aber das ist ja tatsächlich heute schon auch echt ein bisschen schwierig, weil du konsumierst ja auch anders mit diesen Streaming-Diensten, ja.
Genau.
Du wartest immer auf Freitag, da wird gedroppt, so wie die Leute hier auf Dienstag warten, dass wir droppen, aber es ist halt, Freitag kommen die neuen Dinger.
Wusste ich nicht mal, dass freitags neue Dinger kommen.
Ja, und dann wirst du zugeschissen und keine Ahnung, an manchen Freitagen kommt nichts, was für mich relevant ist, und an manchen kommen irgendwie 5, 6 Alben. Und der eine Faktor ist, dass viele Sachen untergehen, und das andere ist, dass du halt wirklich so schnell konsumierst wie auf Social Media mehr oder weniger. Also du hast dann wie so einen Zwang, weil du denkst, oh shit, heute kommt das neue Album, das muss ich jetzt unbedingt hören, hast du schon gehört, und dann geht es auf Instagram noch viral und so, und dann willst du nichts verpassen und keine Ahnung, und am Ende nimmst du dir aber auch gar nicht so, dein Hören ist nicht so natürlich, wie es früher war. Mhm. Also früher, wenn ich mir eine CD gekauft habe, dann habe ich die nicht nach einmal Hören weggeschmissen quasi, und so passiert es ja heute mit diesem Streaming. Deswegen, also das Clips-Album habe ich jetzt öfter gehört, das ist ein gutes Zeichen. So, und es wird mit, je öfter man es hört, immer besser, so vom Gefühl her. Aber es gibt halt auch Alben, also wenn du schon irgendwie Skippen anfängst, so bei dem Album jetzt so ein Track dabei, ich kann einfach The Dream, diesen Typen, den kann ich einfach nicht hören, den Track skippe ich meistens. Aber so grundsätzlich ist es so, ja, so ein, man ist so hinerzogen worden zu diesem Freitag wird gedroppt und dann. Und wenn da aber da nichts hängen bleibt, dann ist es halt gleich wieder erledigt, weil dann streamst du halt einfach das Nächste.
Also Freitag ist so der Drop Day oder was? Also allgemein, genau, also oder nur Freitag, für Apple Music?
Nee, Freitag kommen neue Alben. Das hat sich irgendwie, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat. Das ist einfach.
Also so wie donnerstags neue Filme,
genau, kommen. Genau, so wie Donnerstag die neuen Filme kommen quasi.
Das ist jetzt, hätte Freitag ich nie im Leben gewusst. Also ich dachte, die Künstler suchen sich einfach irgendeinen Tag aus und sagen, ich drop an dem Tag.
Nee. Also es gibt selten mal, dass das einer macht, aber und ich, wenn einer wäre, würde es eigentlich komplett so machen, aber ja. Aber eigentlich ist verrückt. Freitag der Tag. Ja, und dann ist gelernt. So, dann wird so Neuheiten und dann manche Sachen werden aber einfach verschluckt, ja. Und es sind Sachen wie, keine Ahnung, Conway bei mir, so den höre ich, weiß ich nicht, in den letzten Jahren wahrscheinlich so Top 3 der meistgehörten Rapper, Conway the Machine, und dann bringt er irgendwas Neues und mir zeigt es nicht an, und wenn ich aber dazu keinen Social Media Post gesehen habe, dann ist es quasi an mir vorbeigegangen, und dann habe ich so, und dann sehe ich es ein paar Wochen später und denke so, oh Gott, scheiße, ich habe das verpasst. Und das ist so, weißt du, das ist total krank eigentlich, aber ja, es ist, ja, so ist es halt heutzutage. Du zahlst deine quasi Flatrate, dass du alles hören kannst, was du willst, und am Ende hörst du aber gar nicht alles, was du willst, weil die scheiß App dir vorgibt, was du hörst, mehr oder weniger. Und ja, und wenn dir was auf Anhieb nicht taugt, dann ist es eh gleich vergessen. Also du nimmst dir gar nicht so die Zeit, es wächst nicht mehr so, wie wenn du dir einfach was kaufst. So. Das ist traurig auf jeden Fall.
Also du hast jetzt gerade nur einen Namen gesagt, die mir überhaupt nichts sagen. Also ja, ich komme mir gerade vor, wie war schon wie bei den ESPYs, der eine Witz von wegen die WNBA-Spielerin und alle klatschen, und dann war es gar keine WNBA-Spielerin, so komme ich mir gerade vor. Ja, du hättest jetzt irgendwelche Namen sagen können. Und ich so, oh wow, okay, der hat das auch gedroppt. Und also hättest du voll erfundene Namen sagen können. Und
ich war neulich auf Cypress Hill Konzert, das hast du auf jeden Fall schon mal gehört.
Das ist aber so ungefähr der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, Musik zu konsumieren.
Ja.
Ach, wusste ich nicht, dass die nochmal auf Tournee gegangen sind. Okay.
Ja.
Hier in München, oder was?
Yes.
Okay.
War nicht schlecht, war aber ein bisschen zu kurz und extrem laut tatsächlich. Also es war so.
Bist schon in dem Alter jetzt, oder was?
Ja, wir haben 3 Tage die Ohren gepiepst. Also es war echt, es war nicht gut abgemischt irgendwie.
Okay. Ja.
Aber ein Erlebnis war es trotzdem.
Sehr gut. Genau. Ja, damit sind wir zum Ende dieser Episode gekommen. Heute mal ein paar größere Ausflüge ins Off-Ball-Territorium. Nicht so viel Basketball, aber momentan funktioniert ja. Also momentan funktioniert. Ich sag schon funktioniert. Momentan findet ja auch kein Basketball statt.
Ja.
Und da wir ja sagen, no skips für uns, wir ziehen
Woche
komplett
Woche
durch.
Woche.
Machen wir Woche für Woche, und dann, wenn halt weniger Basketball ist, dann reden wir halt über das, was uns interessiert, und hoffen, ihr schaltet ein und findet es cool, genau. Beziehungsweise lasst einfach einen Kommentar da, wenn ihr auch so fühlt, wenn ihr auch seit 20 Jahren kein Album mehr gekauft habt oder mehr angehört habt. Oder
dann seid ihr wack.
Genau, oder wenn ihr sagt, Alter, was? Also gerne her damit. Ne? Also haut uns zu mit Nachrichten. Unsere DMs sind offen, und ansonsten sage ich jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Und ja, we appreciate it. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Wir sind raus. Ciao.
Genau, wir bleiben am Ball. Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Reloaded.